Ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen heute. Ich bin nicht alleine da, meine Familie ist mit dabei, Johanna, meine Frau, meine beiden Kinder, Nathanael und Jakob, 5 und 8 Jahre. Und ein herzliches Dankeschön auch für die nette Begrüßung hier. Und ganz besonders auch möchte ich danken für die ganzen Gebete, die ich erfahren durfte, auch hier aus eurer Gemeinde. Ja, wir gehen als Familie in die EFG nach Bad Homburg. Ich bin dort Ältester in der Gemeinde, zuständig für das Thema Mission. Und meine Frau ist dort auch engagiert, macht den Kindergottesdienst unter anderem. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir auch Veranstaltungen machen, die die Leute vor Ort bewegen. Und da mache ich ganz gerne Veranstaltungen, die sowohl einen missionarischen Aspekt haben, aber auch einen diakonischen Aspekt. Also wir sind für die Leute da vor Ort. Und das ist was ganz Wichtiges. Und um das zu planen, das ist immer viel Aufwand, ehrlich gesagt, im Vordergrund. Wir müssen uns Helfer organisieren in der Gemeinde. Das ist mal leichter, das fällt mal schwerer. Wir sind sehr dankbar, dass wir in den letzten 12 Monaten viele neue Familien gewinnen konnten, die auch Interesse haben, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, die mit dabei sind, mit anpacken und mit denen wir auch einige Sachen gemeinsam machen können, die ja, viele Menschen zu uns ins Gemeindehaus bringen. Wir werden zum Beispiel Mitte Juni zum Beginn der Fußball-WM wieder ein Public Viewing anbieten. Gibt erst eine kleine Gartenparty mit Grillwürstchen und dann werden wir das in unserem Gottesdienstsaal übertragen. Und ich finde es immer ganz wichtig, das zu sagen, dass wir das machen, weil ihr dürft auch da mitbeten natürlich, dass wir auch da wieder Menschen erreichen werden mit diesen Veranstaltungen, die zum ersten Mal wieder zu uns kommen werden und sicherlich ganz wissen, auf was sie sich da einlassen, aber auch das soll natürlich zur Verherrlichung Gottes dienen, indem wir die Menschen vor Ort einfach erreichen können. Ja, die heutige Predigt habe ich überschrieben mit den Worten: Wir planen und Gott lenkt. Wenn wir in die sozialen Medien blicken, dann gibt es ganz viele Menschen, die von ihrer sogenannten Bucketlist sprechen. Das ist so ein neudeutscher Begriff für die Liste mit den 97 Dingen im Leben, die ich noch erreichen möchte, was ich unbedingt noch machen möchte, bevor das Leben hier auf der Erde zu Ende geht. Und da sind ganz besonders Dinge aus dem Reisebereich oder aus Lifestyle-Bereich ganz oben auf der Liste. Das kann zum Beispiel sein, oh, ich möchte unbedingt noch mal die Polarlichter sehen. Ich möchte einen ganz bestimmten Berg erklimmen oder eine Safari in Afrika machen. Vielleicht auch Herausforderungen, wie man einen Marathon laufen oder den Kilimandscharo oder die Zugspitze besteigen. Das sind besondere Erlebnisse, vielleicht einmal mit Delfinen schwimmen, ein eigenes Buch schreiben oder für viele Männer mal so einen richtig großen Bagger fahren. Andere wollen vielleicht lieber mal ein Sternerestaurant besuchen oder ein Konzert vom Lieblingskünstler. Wir Menschen planen eben gerne. Wir träumen. Wir entwerfen Zukunft. Und das ist auch gar nicht falsch. Planung ist ein Geschenk Gottes. Das dürfen wir so annehmen. Aber Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 13 bis 15, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Jakobus warnt hier vor allzu viel Selbstsicherheit. Aber hier wird nicht das Planen an sich kritisiert, aber Planen ohne Gott, das ist riskant. Wenn der Herr es will, heißt es hier nämlich, und das ist die Realität, die wir annehmen müssen. Ich weiß, was nicht auf meiner Liste stand, der Dinge, die ich gerne noch erleben möchte. Leukämie. Als ich 2012 am Ende des Studiums war und das Leben lief einfach so vor sich hin, hat alles funktioniert, hat alles parallel funktioniert, Studium fertig, ich hatte schon den ersten Job angefangen während des Studiums, ich war als Fußballschiedsrichter in ganz Deutschland unterwegs gewesen, teilweise mehrmals pro Woche, also es waren 150%, die anstanden. Und irgendwann sagte mein Chef zu mir auf der Arbeit, sag mal, du siehst nicht gut aus, geh doch mal zum Doktor. Samstagmorgens, meine Mutter gesagt, vorm Frühstück, lass uns doch mal kurz ins Krankenhaus zum Notdienst fahren, dann können wir das auch einmal abklären. Und dann hat die Krankenschwester auf einmal angefangen zu weinen. Ich habe sie gefragt, was ist denn los? Sie konnte es mir gar nicht sagen. Und als die Ärztin dann kam, hieß es, ja, mit ihrem Blut stimmt was nicht, das müssen wir einmal abklären. Und dann wenige Minuten später kamen auf einmal zwei Rettungssanitäter, ich sollte mich auf die Liege legen. Ich sagte, wieso, ist doch alles gut, ich kann doch laufen. Und ich wusste nicht, was los war. Und dann im Aufzug, auf einmal sagte mir der Sanitäter, na, da haben Sie eine schlimme Diagnose, Leukämie. Ich so, was? Und dann steht man, oder liegt besser gesagt, im Krankenhaus, wird dort reingeschoben in den Flur, Männer und Frauen in weißen Kitteln vor einem mit Mundschutz. Und dann sagt der Oberarzt, Herr Kalpen, nehmen Sie sich für die nächsten 12 Monate mal nichts vor. Plötzlich verschieben sich Prioritäten. Die Woche war voll geplant und dann gibt es auf einmal diesen Cut. Pläne verlieren ihre Selbstständigkeit und die Frage wird drängend, Herr, was ist dein Plan mit meinem Leben? Ich hatte damals keine Gedanken an Gott, mit Gott hatte ich abgeschlossen. Aber Gottes Wege sind höher. In Jesaja 55, Vers 8 bis 9 sagt Gott in bekannten Versen, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Wir sehen den Ausschnitt, Gott aber sieht das ganze Bild. Wir sehen das heute, Gott sieht aber die Ewigkeit. In Sprüche 16, Vers 9 heißt es, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir planen, Gott lenkt aber. Und diese Wahrheit kann durchaus bedrohlich sein oder sie kann tröstlich sein. Bedrohlich, wenn wir selbst alles kontrollieren wollen. Tröstlich, wenn wir wissen, dass Gott einen guten Plan mit uns hat. Dass wir unter dem Schirm des Höchsten stehen, wie es im Psalm 91 heißt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, wenn man so eine Diagnose bekommt. Auch wenn wir von uns behaupten, dass wir großes Gottvertrauen haben, so ist es doch nur menschlich, wenn wir in einschneidenden Situationen wie eben einer Diagnose oder wenn eine Beziehung in die Brüche geht oder wenn wir eine Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen erhalten, dass uns dann erstmal zum Weglaufen zumute ist, zum Weglaufen vor Gott. Ich möchte heute auf zwei Personen aus der Bibel schauen, aus dem Alten Testament, die von Gottes Plänen überrascht wurden. Beide treffen wir an im zweiten Buch der Könige unter anderem. Da ist zum einen Jona, wenn Gottes Plan unseren Widerstand überwindet. Jona war ein Prophet im 8. Jahrhundert. Viele kennen das Buch im Alten Testament, die Geschichte mit dem Wal, der uns in der Bibel eigentlich nur als großen Fisch übermittelt wird. Der wird auch in 2. Könige erwähnt. Und er bekommt von Gott einen Auftrag. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht getreten. Ninive war eine bedeutende Großstadt und zeitweise die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Bedeutende Stadt also, große Aufgabe von Gott an den Propheten Jona. Doch was macht Jona? Der will nicht. Er flieht weg vor dem Angesicht des Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Der Herr ließ, der Herr bestellte. Gott kontrolliert alles. Selbst den Sturm, selbst den Fisch. Und dann, im Bauch des Fisches, da betet Jonas. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und Jona muss erkennen, bei dem Herrn ist die Rettung, wie es in Jona 2, Vers 10 heißt. Was heißt das? Gottes Plan ist stärker als unser Widerstand. Und manchmal sind auch die Stürme in unserem Leben ein Werkzeug von Gott, um uns neu auszurichten, um uns von Gott gebrauchen zu lassen. Vielleicht ist der Fisch in unserem Leben ja eben Gnade und nicht Strafe. Wenden wir uns im zweiten Teil einem König zu, Hiskia, und schauen wir auf das, was er erlebt hat und was er geschenkt bekommen hat. Hiskia war König von Juda und über ihn hieß es, er vertraute dem Herrn, in 2. Könige 18, Vers 5. Er reformierte den Gottesdienst, er entfernte Götzenbilder, er suchte Gott ernsthaft, heißt es da. Er war gottesfürchtig. Hiskia war einer der treuesten Könige, die es gab. Und doch wird er plötzlich todkrank. Jesaja, der bekannte Prophet, kommt zu ihm und sagt, bestell dein Haus, denn du wirst sterben. Bestell dein Haus, denn du wirst sterben. Wow, schonungsloser Satz. Wie wäre das, wenn jemand zu dir kommt oder zu mir und sagt, bestell dein Haus, du wirst sterben. Sieh zu, dass du deine Dinge geregelt bekommst. Sieh zu, dass deine Familie versorgt ist, dass es vielleicht auch keine Streitereien nachher gibt. Knallhart. Wer setzt sich schon gerne mit dem Tod auseinander? Und doch haben wir diesen Tod auf Erden alle vor uns. Hiskias Reaktion darauf ist vorbildlich. Er rennt nicht weg, wie das Jona gemacht hat, sondern er betet direkt zum Herrn. Und Gott antwortet ihm. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Und dann folgt das Außergewöhnliche. Ich will deinem Leben 15 Jahre hinzufügen. 15 Jahre geschenkte Lebenszeit für Hiskia. Sie werden oft auch als die sogenannten Hiskia-Jahre bezeichnet. Lebenszeit, die über eine erwartete Grenze hinaus geschenkt wird. 9 Jahre nach meiner Leukämieerkrankung, nach der Stammzelltransplantation, es war alles bestens. Ich war zur Abschlussuntersuchung in der Uniklinik, habe mich verabschiedet von meiner Oberärztin, die mich die ganze Zeit begleitet hat, und habe aus Spaß gesagt, hoffentlich sehen wir uns nicht mehr wieder. Es hat keine 3 Monate gedauert, ein Rückfall. 9 Jahre lang war alles gut, verabschiedet und dann der Rückfall. 2. Leukämieerkrankung. Und dann beschäftigt man sich genau mit diesen Dingen, bestell dein Haus. Und die Situation war eine völlig andere. Bei der ersten Diagnose war ich alleine am Ende des Studiums. Und Jahre später hat man dann eine Familie, hat 2 Kinder, ein Haus, Schulden, bestell dein Haus. Und dann macht man sich Gedanken über Sachen wie Testament. Man betet natürlich auch. Aber die Situation ist eine ganz andere. Monate von verschiedenen Therapien, die Die eine hat gut gewirkt, aber nur 8 Wochen, dann ging es wieder los. Und irgendwann ist man dann auch gedanklich so weit zu sagen, es war alles gut. Und danke Gott für diese Zeit. Und dann muss ich sagen, ich war in 3 Unikliniken, gab es von beiden Ärzte-Teams eigentlich nur die Info, ja, wir können sie nochmal transplantieren, das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Und ich hatte aber irgendwie die Eingebung, nein, das will ich nicht nochmal. Weil die Gefahr, wenn man nochmal transplantiert wird, da ist die Sterblichkeitsrate noch deutlich größer. Also habe ich den Ärzten ganz offen gesagt, nein, das möchte ich nicht. Gucken Sie bitte nach einer Alternative. Und dann haben sich die Ärzte wirklich ins Zeug gelegt, muss ich sagen, und haben über Wochen nachgedacht, haben mit anderen Experten gesprochen und haben dann gesagt, okay, Herr Kalpen, wir machen jetzt etwas, das ist experimentell. Ich hatte aber das Gefühl, das ist es. Und da kann ich nur sagen, das war Gottes Geist. Wir haben den Spender aktiviert, der mir vor 9 Jahren schon mal die Stammzellspende gegeben hat und haben ihn aufgefunden in den USA. Ich hatte ihm geschrieben auf eine alte E-Mail-Adresse, hatte tagelang nichts gehört. Und auf einmal, samstagmorgens beim Frühstück, kommt die Nachricht. Hier bin ich mach's. Und das war ein weiteres Geschenk, das war ein Geschenk Gottes. Trotz anderslautender Statistik, trotz anderslautender Prognose, trotz anderslautender Meinung der Ärzte. Aber klar, ein Arzt kann einem da nichts versprechen. Ging mir wieder gut danach. Und jetzt weiter die Pläne abarbeiten auf der Liste der Dinge, die ich gerne noch machen möchte? Nein. Denn diese geschenkten Jahre, die sind kein Selbstzweck. Für mich sind sie Berufung, Zeit Gott zu ehren, im Glauben zu wachsen, auf die Ewigkeit vorbereiten. Und da ist die Erkenntnis aus Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Nicht in Prognosen, nicht in Statistiken, sondern in Gottes Hand. Gott möchte ein Leben lang an unserer Seite sein. Nicht, weil wir alles richtig machen oder weil wir ihm besonders stark nacheifern, sondern allein aus Gnade. Und der größte Beweis für Gottes Plan ist Jesus Christus, seines Gnadenplans. Er ist sein Gnadenplan und Gott ist selbst in Person von Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz von Golgatha. Jesus ist ganz Mensch geworden, er war frei von Sünde und er ist gestorben für meine Sünden und für deine Sünden. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, heißt es in Johannes. Wer sich noch erinnert, das war die Jahreslosung 2022. Jesus weist niemanden zurück, nicht aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Sünden oder was auch immer. Jesus ist für jeden gestorben und er hat versprochen, dass er jeden annehmen wird, völlig unabhängig von seiner Lebenssituation. Jesus wartet nicht, bis wir perfekt sind. Und manchmal wartet er auch nicht darauf, bis er bei unseren Plänen endlich an der Reihe ist. Aber wir dürfen wissen, jederzeit wartet er mit offenen Armen auf uns. Und diese Nähe dürfen wir einfach so annehmen. Indem wir zu ihm beten, indem wir ihm unser Leben anvertrauen, indem wir ihm unseren Glauben bekennen und auch unsere Sünden. Und dann bleiben wir seine Schafe bis in alle Ewigkeit, wie es in Johannes 10 heißt. Und davon bin ich überzeugt, nichts kann ein Kind Gottes dann wieder von Gott trennen. In Johannes 10 heißt es dazu, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus der Hand des Vaters reißen. Vielleicht bist du noch unentschlossen. Vielleicht spürst du heute, dass du diesen Bund einfach nochmal bekräftigen möchtest, diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Vielleicht ist es auch einfach die Erkenntnis über das, was wir noch geplant haben, und dass das doch nicht sicher alles so vonstatten geht. Als ich die erneute Diagnose Leukämie bekam, da wusste ich nicht, wie viele Tage mir noch bleiben. Gott weiß es aber. Alle Tage sind in sein Buch geschrieben, lesen wir im Psalm 139. Kein Tag entgleitet Gott. Vielleicht hätte ich ohne diese Krankheit nie diese Nähe Gottes gespürt. Vielleicht hätte ich ohne diese Krankheit nie diese Nähe so tief erlebt und vielleicht hätte ich auch manche Prioritäten im Leben nie überdacht. Heute darf ich sagen, jeder Tag, den Gott mir schenkt, ist ein Gnadentag, ein Hiskia-Tag. Ich darf Gott dafür anbeten, ich darf Gott dafür danken, ich darf ihn dafür lobpreisen. Aber ich darf Gott auch meine Pläne bringen, dabei aber meine Selbstsicherheit vor ihm ablegen und ihn ganz bewusst immer wieder fragen, Herr, was ist hier oder da dein Plan mit mir? Das gehört aus meiner Sicht zu einer persönlichen Beziehung dazu. Ich komme zum Schluss. Der Gott, der Jona im Sturm nicht verließ, der Hiskia 15 Jahre schenkte, der meine Leukämie kennt, ist derselbe heute. Sein Plan ist höher, sein Plan ist gut und sein Plan ist lebendig und macht uns erst so richtig lebendig. Und deshalb dürfen wir beten, Jesus, nicht meine Liste, sondern dein Wille geschehe. Ich will mit dir mein Leben planen und mich von dir lenken lassen. Jeden Tag aufs Neue. Amen.